Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Burghausen will Dritte Liga. Heute spreche ich mit Niklas Hörber. Er ist der Kaderplaner und Chef-Scout bei Wacker Burghausen. Hallo Niklas, schön, dass du Zeit hast.
Hallo Moni, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Wie definierst du den Begriff Scouting für dich?
Ja, also Scouting bedeutet für mich mehr als nur das reine Scouten und das reine Sichten, sondern es ist ein bisschen umfangreicher. Ich mache das immer so an drei Säulen oder drei Eckpunkten eigentlich fest. Das eine ist so dieses Talente identifizieren, also sprich das reine Sichten in Trainings- oder Spielwettbewerben. Was in den letzten Jahren extrem hinzugekommen ist, ist natürlich noch das digitale Scouting, also immer eine Kombination aus beidem. Und der zweite Eckpunkt ist so die Informationsbeschaffung. Also da geht es hauptsächlich um die Recherchen, die man betreibt zu dem Spieler, zu dem Umfeld des Spielers, also zu dem Spielerberater. Das können ganz banale Dinge sein, wie Handynummern rausfinden, Kontaktdaten rausfinden. Und man versucht einfach möglichst viele Informationen im Vorfeld zu generieren. Und da gehört auch ein bisschen so diese Datenbankpflege dazu, weil man möchte ja die ganzen Informationen auch für die Entscheidungsträger ja bereitstellen und komprimiert abrufbar machen. Und der dritte Bereich ist ja der spannendste und interessanteste Bereich eigentlich, das ist der Akquiseprozess an sich. Hier geht es einfach darum, um den Erstkontakt, um die Art und Weise des Erstkontakts. Man sagt ja immer so schön, der erste Eindruck hat keine zweite Chance. Und von daher ist es einfach für uns wichtig, weil wir wollen ja die gegenüberliegende Seite zu unseren Gunsten beeinflussen. Wir wollen ja sie emotionalisieren und mit Leidenschaft für unser Projekt gewinnen. Und da braucht man auch so ein bisschen Menschenfängerqualitäten, man braucht Vertriebsfähigkeiten.
Der Menschenfänger von Wacker.
Ja gut, man versucht es natürlich zu sein, man muss empathisch sein, man braucht eine soziale Kompetenz. Und ja, also ich glaube, was auch einen guten Scout insgesamt ausmacht, sind zwei Punkte. Das eine ist, dass du einfach dieses Tempo und die Geschwindigkeit hast. Man sagt ja, dass die Schnellen die Langsamen fressen und das ist vor allem im Fußball so. Du musst immer gucken, dass du früher dran bist. Es muss so sein, wenn ein konkurrierender Scout ein Gespräch mit einem interessanten Spieler führt, dass du eigentlich dieses Erstgespräch schon mit diesem Spieler längst hattest und da einfach auch einen Schritt voraus bist, damit der Spieler vielleicht auch ein Stück weit voreingenommen in andere Gespräche geht und man ihn vielleicht emotional oder gedanklich schon längst abgeholt hat. Und der zweite Punkt, der für einen Scout, glaube ich, auch ganz wichtig ist, das ist so der Fleiß und die Präsenz einfach, dass man immer wieder gesehen wird, dass zum Beispiel, wenn ein konkurrierender Scout jetzt am Sportplatz steht und ein Spieler schaut, dass ich dann also schon ums Eck komme und er sich eigentlich denkt, hey, das gibt's doch nicht, jetzt ist der Hörber schon wieder da, der hat ihn auch gesehen. Und ich dann einfach freundlich grüße und mir denke, ja, dann müsste schon früher aufstehen, den habe ich auch auf dem Zettel. Und einfach diese permanente, immer wieder Präsenz zu zeigen, darum geht's im Scouting.
Du bist nicht nur 17-facher deutscher Junioren-Nationalspieler, sondern hast auch gescoutet 6 Jahre für den TSV 1860 München. Warum bist du denn der richtige Mann für die Rolle bei Wacker Burghausen jetzt?
Ich glaube, ich bin der richtige Mann, weil zu einem Transfer zählen ja immer drei Seiten. Also es ist ja der Spieler, es ist ja der Verein und die Agentur oder der Spielerberater. Und ich durfte in alle drei Bereiche durfte ich schon tätig sein. Also ich habe meine persönlichen Erfahrungen als Spieler sammeln dürfen. Zum einen wurde ich in einem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet, das wir jetzt auch auf die Beine stellen möchten. Dann durfte ich diverse Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen. Ich durfte auch einen Lizenzspielervertrag unterschreiben und habe eine Profikabine von innen gesehen. Dann auf der anderen Seite, ich durfte bei einer sehr renommierten deutschen Spielerberateragentur bei Rogon als Talentscout und Talentberater für den Bereich Bayern tätig sein und konnte da hinsichtlich einer Transferabwicklung sehr viele Eindrücke gewinnen und viel auch lernen, was die Akquise betrifft. Weil auch bei Berateragenturen geht es ja darum, Spieler für die eigene Firma zu generieren und eine Vertragsunterschrift einzuholen. Und der letzte Bereich ist einfach der Blickwinkel aus einem Verein. Dass ich bei 1860 München auch 6 Jahre lang Talentscout war und einfach mal die Blickweisen aus Vereinssicht sehen durfte. Von daher decke ich alle drei Instanzen ab. Und ja, ich denke, dass das vielleicht auch nicht so viele von sich behaupten können. Und das Wichtigste an meinen Stationen war einfach, dass ich überall interessante Menschen kennenlernen durfte und mein Netzwerk einfach erweitern konnte. Und davon profitiere ich natürlich jetzt enorm.
Du hast auch davon gesprochen, dass zeitgemäßes Scouting ganz besonders wichtig ist für Wacker Burghausen. Was ist denn der Unterschied zu früher? Was ist zeitgemäßes Scouting?
Ja, also zeitgemäß bedeutet für mich, dass man auf der einen Seite dieses traditionelle Scouting live vor Ort im Stadion am Sportplatz in Einklang bringt mit dem neumodischen digitalen und Videoscouting. Auf der einen Seite dieses traditionelle Scouting, das heißt, man fährt wirklich raus und man nimmt eine subjektive Wahrnehmung mit nach Hause. Also wenn jetzt drei Scouts ein und dasselbe Spiel schauen, habe ich in der Regel auch drei unterschiedliche Rückmeldungen, weil jeder ist ein bisschen anders gewichtet. Idealerweise habe ich natürlich die gleichen Rückmeldungen, aber sie werden alle ein bisschen unterschiedlich ausfallen. Und auf der anderen Seite bei dem digitalen Scouting habe ich halt rein objektive Wahrnehmungen, die ich halt beispielsweise aus Datenerhebungen gewinne, wie jetzt Tracking, wenn es um Laufwerte geht oder wenn ich beispielsweise Videoanalysen betreibe oder datenbankbasierte oder KI-gestützte Analyse-Tools verwende. Das sind dann eher so die rein objektiven Werte. Und das Ziel muss es einfach sein, und das ist zeitgemäß, dass man beides in Einklang bringt, weil man dadurch einfach viel fundiertere Entscheidungen treffen kann.
Früher waren ja auch, sag ich mal, jetzt in Spieler irgendwo in der Regionalliga, die waren ja auch nicht so präsent. Heute ist jeder auf Instagram, man hat viel, viel mehr Einblicke auch so. Mhm. Folgst du dann auch schon mal so einem Spieler, wo du sagst, den möchte ich gewinnen?
Also ehrlich gesagt, ich selbst bin nicht auf Instagram vertreten. Aber natürlich ist es ein dankbarer Weg, weil man natürlich viel leichter an Informationen kommt und auch die Reichweite eine ganz andere ist. Von daher bedient man sich natürlich auch gerne diesen Tools.
Mhm. Und wie gehst du jetzt an die Kaderplanung ran für die neue Saison?
Also grundsätzlich ist erstmal wichtig am Anfang, da wir bestimmt weit über 300 Namen diskutiert haben und auch von allen Seiten diese 300, Spielernamen zugeschoben bekommen haben, war es zu Beginn unerlässlich, dass wir erstmal Struktur schaffen, Ordnung schaffen und das Ganze irgendwie sortiert bekommen, weil es sonst relativ schnell unübersichtlich wird. Und wir haben uns eigentlich drei Fragen gestellt. Das erste war, mit welchem Spielsystem oder mit welcher Grundordnung werden wir aller Voraussicht nach am häufigsten spielen? Die zweite Frage war, mit welchem Spielstil sind wir eigentlich unterwegs? Also wie sieht der Lars Bender Fußball aus und welchen Spielstil wollen wir an den Tag legen? Und der dritte Punkt war einfach, um diesem Spielstil auch gerecht zu werden, welches Spielermaterial brauchen wir dazu? Und dann gibt es in der Kaderplanung eigentlich zwei Vorgehensweisen. Das eine ist, dass man über das Spielsystem zu den Spielern kommt. Und das andere ist genau das Gegenteil, dass man über die Spieler zum Spielsystem kommt. Also ich erkläre es mal kurz. Wenn man über das Spielsystem zu den Spielern kommt, dann heißt es, dass man im Vorfeld beispielsweise ganz klar festlegt, ich möchte in der neuen Saison ein 4-2-3-1 spielen. Das heißt für mich, ich brauche Spieler, beispielsweise schnelle Außenspieler, die auf die Grundlinie kommen und weiß dann, welches Spielermaterial ich brauche. Umgekehrt, wenn man über die Spieler zum Spielsystem kommt, ist es ja so, wenn man beispielsweise mitbekommt, dass ein schneller Außenspieler bei einem anderen Regionalligist jetzt frei wird und man eine Möglichkeit hat, diesen Spieler zu verpflichten und man sagt, der hat die Qualität für uns, wir müssen zuschlagen, dann haben wir dieses Spielermaterial ja schon in unserer Mannschaft. Und dann ist es eigentlich offensichtlich und liegt auf der Hand, dass wir beispielsweise mit einem 4-3-3 oder 4-2-3-1 spielen müssen, damit wir diesen Spieler natürlich auch gewinnbringend für uns einsetzen können. Es wäre ja verschenkt, wenn wir ihn dann beispielsweise im Mittelfeld mit einer Raute irgendwie in die Halbspur pressen, sondern das ist so diese zwei Möglichkeiten. Bei uns war es tendenziell eher der erstere Weg, weil wir schon, Lars ist jetzt auch eine gewisse Zeit da, schon eine klare Idee hatten, wie wir spielen wollen. Und dann beginnen wir damit, dass wir einen Schattenkader in dem angedachten Spielsystem an die Wand werfen, mit dem Ziel, dass wir jede Position doppelt besetzen, idealerweise sogar die Schlüsselposition vielleicht noch mit einem dritten Spieler. Und dann beginnen wir einfach damit, diese einzelnen Felder zu füllen, indem wir uns die Fragen stellen, welcher Spieler hat nächstes Jahr noch Vertrag? Das heißt, wir haben sehr viele Positionen schon besetzt. Dann stellen wir uns die Frage, welche Spieler kommen von einer Leihe zurück und stehen wieder zur Verfügung? Das ist vielleicht auch noch der ein oder andere. Und dann stellt man sich noch die Frage, welche Positionen möchten wir qualitativ verbessern, weil die in der vergangenen Saison beispielsweise nicht die Spielzeiten hatten oder nicht das die PS auf die Strecke gebracht haben, wie sie wir es uns vorgestellt haben. Oder umgekehrt, es kommen auch Spieler auf uns zu natürlich, die sagen, sie möchten eine neue Herausforderung eingehen und den Verein verlassen. Und ja, wenn man diese Fragen dann erstmal gestellt hat, sieht man ja, welche Felder noch offen sind in dieser Planung. Und dann hast du ja definiert, auf welchen Positionen wer gesucht wird und dann kannst du dein Anforderungsprofil schneidern und ganz klar sagen, wenn ich jetzt beispielsweise einen rechten Verteidiger suche, der soll dieses und jenes Anforderungsprofil mitbringen und dann beginnen wir unsere Arbeit.
Kommt dann auch mal Lars auf dich zu und sagt, Mensch Niklas, den möchte ich haben, diesen Spieler, hol mir den?
Es kommt mitunter natürlich vor, dass er beispielsweise in einem eigenen Spiel dann beim Gegner jemanden gesehen hat und uns darauf hinweist. Aber in der Regel hält sich der Trainer eigentlich relativ zurück, weil er natürlich schon auch dann einfach mit den Spielern arbeitet, die er dann am Trainingsstart dann vorfindet.
Wer ist denn bei der Kaderplanung beteiligt? Machst du das dann ganz alleine oder ist ein ganzes Team dabei?
Nee, also wir sind ein ganzes Team. Entscheidungen alleine werden da nicht getroffen. Neben mir sind das unter anderem der Gesellschafter Sebastian Rothwinkler, der Geschäftsführer Andreas Huber, unser Vorstand Sepp Berger. Natürlich wird auch das Trainerteam mit involviert sein. Auch da gibt es immer wieder Rückfragen und Rückmeldungen. Und auch unser sportlicher Leiter Karl-Heinz Fenk, der auch schon viele Jahre ja dabei ist und sehr viele Menschen kennt, der kriegt auch immer wieder Hinweise zugespielt und dementsprechend tauschen wir uns dann in der Runde aus.
Wie beurteilst du Spieler, wenn du sie siehst und wie schnell erkennst du ein Talent, wenn du es siehst?
Ja, also ich glaube, dass jeder Talentscout natürlich seine eigene Checkliste hat und seine eigene Vorgehensweise und die Kriterien auch anders gewichtet. Aber wenn du mich fragst, sind es 6 Talentsichtungskriterien. Das ist Technik, Taktik, Athletik, Zweikampfverhalten, Spielverständnis und das letzte Kriterium ist ganz wichtig, die Persönlichkeit oder der Charakter.
Genau, wollte ich gerade nachfragen, ob es dann wirklich nur ums Sportliche geht oder ob man auch guckt, passt der zu uns in die Mannschaft?
Ja, also der letzte Punkt ist ein ganz wichtiger Punkt. Grundsätzlich habe ich so für mich die Vorgehensweise, dass wenn ein Spieler in mindestens 2 von diesen 6 Talentsichtungskriterien überdurchschnittliche Fähigkeiten hat und in den anderen 4 Kriterien nicht schlechter ist als der Durchschnitt, also qualitativ nicht massiv abfällt, dann qualifiziert er sich schon mal für mehr, weil es geht ja darum, jeder Spieler hat ja eine gewisse Hookline, die er mitbringt. Und mein Ziel muss es ja sein, es müssen Spieler sein, die einen unverwechselbaren Wiedererkennungswert haben. Also die irgendeine Fähigkeit haben, die unser Spiel noch bereichert, die wir vielleicht noch nicht haben. Und es muss schon so sein, wenn ich im Auto nach dem Spiel sitze und nach Hause fahre und dieses Spiel nochmal Revue passieren lasse, dass ich da dann sofort an diesen einen Spieler denke und der mir auch nicht mehr aus dem Kopf geht. Und es geht ja auch ein Stück weit darum, das Dreieck unter den Kreisen zu finden. Und dafür bin ich dann da.
Wenn jetzt ein Spieler 4 Kriterien abdeckt, aber das 6., die Persönlichkeit, wo man denkt, huiuiui, der könnte ein bisschen schwierig sein, fällt er dann raus?
Es fällt zumindest massiv, ja, ins Gewicht. Wobei ich denke, diese Charaktereigenschaften, die sind auf unserer Ebene, auf der wir uns bewegen, also gerade wenn es Mentalität, Widerstandsfähigkeit und solche Dinge betrifft, sind die schon grundlegend gegeben, weil sonst wären sie gar nicht auf dieses Level gekommen. Sicherlich bringt jeder seinen Charakter mit und es ist auch schön, wenn Spieler mal diese Ecken und Kanten haben und auch irgendwo mal anecken. Also die dürfen ruhig speziell sein und das darf auch gern mal einer sein, der nicht von der Stange ist. Aber es muss natürlich schon ins Gesamtgefüge passen.
Muss irgendwo noch passen und die ganz großen Star-Allüren, die gibt es dann erst in der ersten Liga.
Genau, richtig.
Genau. Welche Scouting-Strategie habt ihr denn jetzt verfolgt bei der Kaderzusammenstellung?
Ja, wir haben uns im Vorfeld viel Gedanken gemacht, mit welchen Grundsätzen wir an die Planung rangehen wollen. Der erste Grundsatz ist Regionalität. Wir wollen eine tiefe Verwurzelung zum Bundesland Bayern schaffen. 12 von unseren 16 Neuzugängen kommen aus Bayern. Das heißt, die sind entweder in Bayern geboren, die sind in einem bayerischen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet worden oder haben zumindest schon mal ein Jahr bei einem bayerischen Verein gespielt. Weil wir uns einfach auch gesagt haben, wir sind es unserer Region und unseren Fans einfach schuldig, dass wir eine große Identifikation mit unserer Region haben. Und unser Ziel muss es immer erstmal sein, vor der eigenen Haustür zu sichten und erst dann uns extern zu bedienen. Und wir sind auch zu der Auffassung gekommen, dass wir in Bayern ganz hervorragende Talente haben und dass wir erstmal den Fokus darauf legen sollten. Der zweite Grundsatz war die Langfristigkeit. Wir haben kaum einen Spieler von den Neuzugängen mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. Das waren überwiegend 2-Jahresverträge, weil wir auch gesagt haben, wir wollen die Spieler nicht nur dazu holen und sie einsetzen, sondern wir wollen sie auch entwickeln und das braucht einfach Zeit. Der dritte Grundsatz war, dass wir jung und Unbekümmertheit wollten. Wir brauchen junge, frische, motivierte Spieler. Wir wollen, dass Burghausen als Standort für Perspektive steht. Wir wollen den Jungs den Raum auch geben für Entwicklung. Und wir wollen den Fokus vor allem auf Persönlichkeitsentwicklung legen, auf das eigene Verantwortungsbewusstsein. Wir haben da mit dem Lars auch einen Trainer, der wahnsinnig Bock drauf hat, mit diesen Jungen zu arbeiten. Und der hat auch kein Problem damit, mit 2 oder 3 18-Jährigen in der Startelf aufzulaufen. Der möchte ihnen den Rücken stärken und ihnen diese Entwicklungschance geben. Und wir haben von den 16 Neuzugängen auch 12 Jungs, die 23 Jahre alt sind oder jünger sind. Mhm. Und der letzte Grundsatz, Das ist noch so ein Stück weit die Flexibilität. Wir wollten maximal viele Optionen für unser Trainerteam schaffen. Das bedeutet, dass jeder Spieler nicht nur eine Position mitbringt und dass wir maximal anpassungsfähig sind auf jedes Spielereignis, dann auf die Belastungssteuerung, weil wir natürlich maximal viele Toto-Pokalspiele absolvieren wollen und natürlich auch auf die Form, auf das Formparameter der, ja, der Spieler auch ein bisschen eingehen wollen, wenn jemand beispielsweise mal in einer Formkrise steckt, dass man das auch auffangen könnte. Und das waren so unsere vier Grundsätze. Wir haben außerdem noch zwei Dinge, die wir uns auf die Fahne schreiben wollten. Das eine war, es sollten Spieler sein, die neu dazukommen, die Stammspieler bei ihren bisherigen Vereinen waren, die 90 Minuten in den Beinen hatten, die einfach ja fit sind, die vom Trainingsstart an am 18.06. sofort losmarschieren können. Jetzt ist der Einwand natürlich erlaubt, dass beispielsweise mit Jordi Wouts ein Spieler dazukam, der jetzt aufgrund einer Knie-OP erst im Januar dazu kommt. Das ist ein bisschen anders, aber da haben wir uns auch einfach gesagt, wir wollten den Spieler schon vor seiner Verletzung, der kam wirklich erst zum Ende der Saison dann leider in diese Verletzung rein. Und da gehört es sich auch einfach als Verein, dass man an den Spieler glaubt und wir sind überzeugt davon. Er hat letztes Jahr in der Bayernliga alles kurz und klein geschossen, dass er im Januar dann auch für uns das alte Leistungslevel wieder erreichen wird. Und der zweite Punkt war für uns noch, dass wir Gegensätze schaffen wollten, weil wir wussten, nur mit den Jungen wird es auch nicht gehen. Wir brauchen eine Mischung aus Jung und Alt, aus Gestanden und aus Perspektive. Und wenn wir die Ebenen mal durchgehen, wir haben beispielsweise in der Verteidigung mit Elias Grössmann ein 18-jähriges Innenverteidiger-Talent geholt. Nebendran steht aber mit Alex Sorge ein 32-jähriger erfahrener Spieler, der schon fast auf 100 Drittligaspiele kommt. Im Mittelfeld haben wir mit Moritz Bangerter einen Spieler geholt mit 20 Jahren von 1860 München. Daneben steht mit Marin Pudic auch ein Neuer, der schon jetzt fast die 100 Regionalligaspiele erreichen müsste. Und auch vorne haben wir mit Tom Sanne oder mit Noah Müller zwei 21-jährige Stürmer verpflichtet. Da steht so ein bisschen unser alter Hase Felix Bachschmidt daneben, der den Jungs auch mit Sicherheit zeigen wird, wo der Hase langläuft und die an die Hand nehmen wird. Und diese Gegensätze, die machen es dann am Ende dann schon aus.
Ist es dann auch wirklich so in der Mannschaft, dass da die älteren oder die gestandenen Spieler die neuen mitnehmen, an die Hand nehmen, ihnen so ein bisschen ja den Weg weisen? Oder ist da dann vielleicht auch so eine Konkurrenz, dass sie sagen, oh Mann, jetzt werde ich ersetzt hier? Oder ist es schon ein sehr schönes Zusammenspiel?
Na, ich glaube, dass diese Grundsätze schon ein schönes Zusammenspiel sind. Wir sind halt in der Leistungsgesellschaft und das war auch der Punkt. Wir haben Ambitionen, dass wir nach oben wollen und deswegen war es klar, dass wir diese Konkurrenzsituation schaffen müssen, weil sie ja auch davon profitieren werden. Es wird immer noch mal mehr Zug auf der Kette sein, wenn man den Atem seines Kontrahenten irgendwie noch spürt. Von daher, glaube ich, ist es nur leistungsfördernd für alle. Aber klar, die jungen Spieler, die neu dazukommen, die suchen erstmal Orientierung und Halt. Und wer könnte das besser geben als die Spieler, die schon lange Zeit hier sind? Und in den letzten Jahren, da zähle ich auch noch Schöller dazu oder Schulz oder ich möchte jetzt keinen vergessen. Das sind einfach Spieler, das ist das Gesicht von Wacker Burghausen und das ist unser Grundgerüst und das sollte auch die Basis für die neue Saison sein.
Wie hat der Kader sich denn jetzt verändert im Vergleich zur vergangenen Saison?
Ja, wir haben einen extremen Umbruch zu verzeichnen gehabt. Wir hatten insgesamt, jetzt kommen wir Stand heute auf 16 Neuzugänge, wobei, wie gesagt, Wouts 3 erst im Winter als Winterneuzugang zu bewerten ist. Demgegenüber stehen jetzt 16 Neuzugänge, wobei inklusive der Leihspieler, die nicht mehr zur Verfügung stehen, nicht mehr zurückkommen, sind wir sogar bei 17 Abgängen. Und der Kader hat sich verändert, weil wir jünger geworden sind und talentierter geworden sind. Wir sind körperlich robuster geworden. Wir sind schneller und dynamischer geworden und vor allem sind wir mit einer ganz anderen Haltung unterwegs. Also ich gehe nochmal kurz drauf ein. Wir sind jünger und talentierter geworden. Wenn ich mir anschaue, der Altersdurchschnitt in der vergangenen Saison 24-25 lag bei ungefähr ziemlich genau 25 Jahren. Der Altersdurchschnitt für die neue Saison konnte jetzt reduziert werden auf 22,9 Stand heute. Okay. Also wir erhoffen uns dadurch natürlich viel Unbekümmertheit, viel Frische, viel Mut. Dann habe ich gesagt, dass wir körperlich robuster geworden sind, wenn ich mal vor Augen halte, dass wir mit Elias Grössmann, mit Alex Sorge, mit Bangerter, mit Jordi Woutstra und mit Noah Müller alleine 5 Neuzugänge über 1,90 Meter Körpergröße verpflichtet haben. Dann lässt es darauf schließen, dass wir natürlich eine viel härtere Intensität gehen können. Wir werden, und das wollen wir auch, sehr unangenehm zu bespielen sein, weil wir eine körperliche Präsenz an den Tag legen werden, weil wir da einfach robuster sind und wir müssen mehr Körperlichkeit zeigen in den Bereichen, in denen es drauf ankommt, nämlich in der gegnerischen Box, weil wir diese Durchschlagskraft und dieses Durchsetzungsvermögen brauchen, aber auch in der eigenen Box, wenn es darum geht, die Einschläge abzuwehren. Dann habe ich gesagt, dass wir schneller und dynamischer geworden sind. Das sind wir, weil wir Spielertypen dazu bekommen haben, die uns diese Dynamik bringen. Ich denke da beispielsweise an Timmy Diobo, den wir von Schwaben Augsburg verpflichten konnten. Der hat eine unwahrscheinliche Antrittsschnelligkeit und eine Explosivität, mit der er Löcher in die gegnerische Abwehr reißt. Und da löst er einfach Dynamik aus. Wir haben aber auch Spielertypen dazu geholt, die erstmal im athletischen Bereich mit Dynamik viel weniger zu tun haben. Ich denke da beispielsweise an Marin Pudic, der aber Dynamik auslösen kann durch sein Passspiel, also weniger durch seine Sprinterqualitäten, sondern er hat strategische Fähigkeiten, mit denen er einfach ja dieses Passspiel, über das Passspiel die Dynamik auslöst. Und da habe ich gesagt, dass wir noch mit einer anderen Erwartungshaltung unterwegs sind. Das hat einfach damit zu tun, dass wir uns nicht mehr mit Platz 7 zufrieden geben wollen. Wir wollen natürlich weiter vorne dabei sein. Wir haben eine andere Erwartungshaltung im Team, weil wir auch jetzt Fortschritte sehen wollen und sind da einfach noch ehrgeiziger, weil wir jetzt so diese Anfangsphase ja absolviert haben und jetzt einfach die nächsten Entwicklungsschritte wollen.
Stichwort Spielerberater und Agenturen. Man kennt das ja so ein bisschen von Prominenten oder Politikern. Oft sind die ganz entspannt, aber da steht ein Pressesprecher daneben oder ein Manager. Da muss man erstmal vorbei. Welche Rolle spielen denn Spielerberater und Agenturen im Regionalliga-Bereich?
Ja, eine sehr wichtige Rolle. Also erstmal muss man wissen, dass die Spielerberateragenturen wie Wirtschaftsunternehmen zu betrachten sind. Natürlich geht es denen in erster Linie darum, maximal viel Umsatz zu machen, um diese ganze Maschinerie, Mitarbeiterkosten, Fuhrparkkosten und so weiter am Laufen halten zu können. Und natürlich haben die Interesse, maximal viele Transfers durchzuziehen. Ich habe vor wenigen Wochen erst einen Bericht gelesen, da hieß es, dass es in Deutschland mehr Spielerberater gibt als Spieler.
Ach toll.
Also auf 0,7 Bundesliga-Spieler fällt ein Spielerberater.
Okay.
Und das zeigt und signalisiert schon mal, welchen Stellenwert die mittlerweile haben in so einer Transferabwicklung. Die Spielerberater-Szene ist eine sehr gescholtene Szene. Sie hat einen unwahrscheinlich schlechten Ruf und es ist sehr vorurteilbehaftet, zum Teil auch zu Recht. Denn durch den Wegfall der DFB-Spielerberater-Lizenz hat man so ein bisschen die Schleusen geöffnet für jeden Pizzabäcker und jeden Friseur, der diesen Spielerberater-Job jetzt ausüben darf. Es ist keine Lizenz mehr notwendig, es ist keine Ausbildung mehr notwendig, man muss keine Prüfungen mehr schreiben. Also jeder kann das von heute auf morgen sein. Und überall, wo einfach auch viel Geld verdient wird, zieht es auch schwarze Schafe an. Das ist auch im Fußball so und da geht es natürlich auch bei vielen darum, dass sie auch was abhaben wollen von diesem Kuchen. Die wollen das schnelle Geld verdienen. Und da gibt es natürlich auch die, die diese ganze Branche so ein bisschen nach unten ziehen. Aber ich möchte auch betonen, dass es hochprofessionelle Agenturen auch gibt, also genau das Gegenteil, die Karrieren der Spieler super planen, die ein tolles Netzwerk haben, die super Dienstleistungen anbieten. Also die gibt es schon auch. Und die Zusammenarbeit mit den Spielern, beziehungsweise mit den Spielerberateragenturen, es ist schon so, dass man ein dickes Fell braucht, weil gerade die Kultur untereinander ist schon sehr speziell im Fußball. Also man ist gut beraten, es nicht persönlich zu nehmen, wenn sich ein Spielerberater nicht mehr meldet, wenn ein Spielerberater sich nicht an gemeinsam vereinbarte Fristen hält und die wortlos verstreichen lässt, wenn ein Spielerberater dich über mehrere Tage hinhält mit den irrwitzigsten Klauseln, um einfach irgendwie Zeit zu gewinnen und vielleicht Vereine gegeneinander auszuspielen. Das sind einfach so Themen, die bringt der Job halt einfach mit. Und das Schöne ist ja, wenn wir mit einem Neuzugang sprechen, wir sehen ja auch, welche Agentur dahinter steckt. Und natürlich kennen wir die Leute dann auch und dann weißt du im Vorfeld auch so ein bisschen, worauf lässt du dich jetzt dann ein. Das Wichtigste ist, dass du halt top vorbereitet bist und ein Gefühl dafür entwickelst. Und das Ziel muss natürlich von uns sein, dass wir eine intakte Netzwerkpflege mit den Berateragenturen pflegen. Wir wollen mit jeder Agentur gut auskommen. Wir wollen eine transparente und ehrliche Kommunikation pflegen, weil wir uns schon auch bewusst machen müssen, dass die Spielerberater ein Stück weit auch unseren Job mitmachen. Das Fußballgeschäft hat sich ein bisschen verändert. Es ist eher zu einem Beratergeschäft geworden. Das bedeutet, kann sich das überspitzt ausgedrückt schon wie auf einer Tauschbörse vorstellen. Die Spielerberater rufen bei uns an, die fragen nach, auf welchen Positionen benötigen wir noch Spieler für die neue Saison. Die stellen uns ihre Spieler auch vor. Und umgekehrt ist es schon auch so, wenn wir ein Profil definiert haben, fragen wir natürlich auch bei den Agenturen nach.
Habt ihr jemanden,
der passt? Habt ihr eine Idee? Von daher ist es ein Wechselspiel und wir haben natürlich da einfach das große Ziel, mit allen gut auszukommen.
Was mich jetzt noch interessiert, also du hast gerade von diesen schwarzen Schafen gesprochen. Wenn jetzt vielleicht ein junger Spieler zuhört, der 15, 16 Jahre alt ist und sich einen Berater suchen möchte, worauf soll man denn achten, dass man eben nicht an so ein schwarzes Schaf gerät, der nur Geld machen will?
Ja, also grundsätzlich muss jeder Spieler das selbst entscheiden, ob er einen braucht oder nicht. Ich glaube, dass das Elternhaus und der Spieler selbst immer noch am besten wissen, was für einen gut ist. Von daher glaube ich, dass bis zu einem gewissen Bereich ein Berater gar nicht notwendig ist und der Spieler bestens beraten wird von den Eltern. Wenn es aber dann wirklich darum geht, dass es um professionelle Verträge geht, dann denke ich, sollte man sich schon auch auf die Expertise dieser Agenturen verlassen. Und dann kann ich nur jedem raten, einfach das Gespräch und den Austausch zu suchen. Und die Entscheidung fällt dann auch so ein Stück weit aus dem Bauch heraus, weil es ist ja auch so eine Nasengeschichte. Man möchte ja auch ein Gefühl für den Gegenüber entwickeln, dass der ja mich auch bestens berät und die Interessen von mir auch wirklich dafür einsteht. Und das muss man selber rausfinden. Das muss jeder für sich selbst wissen. Es gibt Weltstars. Ich glaube, Messi zum Beispiel wird nur von seinen Familienangehörigen betreut und natürlich mit einer rechtlichen Instanz noch dazu. Es gibt aber auch bekannte Spieler wie Cristiano Ronaldo, der jetzt bei einer großen Agentur wie Gestifute, glaube ich, ist. Das muss jeder selber wissen.
Und das Bauchgefühl, das stimmt wirklich, ist ja in allen Bereichen so im Leben, wenn man am Anfang ein komisches Gefühl hat, einfach lassen. Das Gefühl stimmt immer.
Ja.
Was ja ein ganz großes Thema ist auch, ist künstliche Intelligenz. In allen Bereichen holt uns das so ein bisschen ein. Also egal, ob es jetzt in meinem Job ist mit Sprechen, das wird viel schon durch künstliche Intelligenz gemacht, aber auch im Fußball, beim Talentscouting. Inwieweit nutzt ihr die KI schon jetzt und wie wird sich das noch weiterentwickeln?
Es ist so, dass wir natürlich registrieren, wie jeder auf der Welt auch, dass wir im Hinblick auf die Technik mit einem extrem rasanten Tempo unterwegs sind. Und auch wir bei Wacker müssen gucken, dass wir Schritt halten und den Anschluss nicht verlieren. Wir müssen, glaube ich, begreifen, dass KI eine große Chance für uns ist, unser Scouting zu optimieren. Ich sehe viele Vorteile in der KI. Beispielsweise haben wir eine viel höhere Effizienz, weil wir, ich sag jetzt mal, diese Leerfahrten oder diese Fehltritte eigentlich nahezu ausschließen können. Wir haben eine erhebliche Zeitersparnis und vor allem wir haben eine kurzfristige Abrufbarkeit von sämtlichen objektiven Werten. Also wenn wir wissen wollen, welche Zweikampfquote der Spieler mitbringt, welche Passquote der Spieler mitbringt, welche Laufwerte er in der letzten Saison hatte, das sind alles Themen, die man mit wenigen Klicks abrufen kann. Das hat auch den Vorteil, dass man, wenn man auf einer Position vielleicht mehrere Kandidaten hat, diese auch miteinander objektiv vergleichen kann. Und die geben einem im Vorfeld schon mal ein sehr gutes Gefühl, ohne überhaupt den Spieler einmal live gesehen zu haben. Also man weiß schon, bevor man den Spieler anschaut, dass man im Vorfeld ein Gefühl für ihn kriegt. Das heißt, man ist schon viel, viel schneller, viel, viel weiter. Ich sehe aber auch große Nachteile bei der KI. Zum einen, gerade für uns Amateurvereine, ist es natürlich eine sehr kostspielige Sache, wenn ich alleine daran denke, dass beispielsweise die Lizenzgebühren für eine KI übers Jahr gesehen mehrere tausend Euro beträgt. Für viele ist es ein K.O.-Kriterium und die investieren dann lieber dieses Geld in Spieler. Das ist auch nachvollziehbar. Und der zweite große Nachteil, ich hatte ja vorhin die 6 Talentsichtungskriterien aufgeführt. Sie kann mir zu einem Kriterium keine Rückmeldung geben.
Das ist der 6.
Charakter.
Richtig. Ja, genau.
Richtig. Die Persönlichkeit, denn Persönlichkeit ist nicht messbar, sie ist nicht darstellbar. Wer sagt mir denn, ob ein Felix Bachschmidt motivierter ist oder ein Noah Agbaye? Wer sagt mir, ob die Widerstandsfähigkeit von Tom Kretschmer höher ist als die von einem Markus Schöller? Also gerade diese kognitiven Fähigkeiten, die Mentalität, die Motivation, die Gier, das sind alles Punkte, die sind nicht mit der KI messbar. Und sie sind aber so elementar wichtig für meine Beurteilung. Und von daher deckt die KI nicht alles ab. Und deshalb, um ein Fazit jetzt vielleicht zu ziehen, wir sollten uns der KI öffnen, weil sie uns eine große Chance bietet, aber vor allem vorübergehend als vorbereitende Maßnahme. Denn die letzte finale Entscheidung, die treffen wir dann im Stadion, weil wir das fühlen müssen, weil wir es einfach sehen müssen und Gefühl dafür kriegen müssen.
Und ganz wichtig, die KI hat auch kein Bauchgefühl und auch kein Herz.
So.
Und das dürfen wir nicht vergessen. Also das Menschliche wird eine KI nie komplett ersetzen können. Worauf dürfen sich denn eure Fans freuen in der neuen Saison?
Zum einen auf die Weiterentwicklung und die Fortsetzung unserer Spielidee. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir in der Rückrunde in der vergangenen Saison aus den letzten 7 Spielen 17 Punkte geholt haben. Das heißt, wir haben mal angedeutet, wie viel Spaß und wie viel Freude der Lars Bender Fußball macht. Genau da wollen wir anknüpfen. Dann, glaube ich, haben wir viel frischen Wind in den Laden gebracht. Also die Fans können sich auf viele neue Gesichter freuen, die alle top ausgebildet sind, die alle unterschiedliche Fähigkeiten mit einbringen, die unser Spiel nochmal bereichern. Dann können sich die Fans darauf freuen, dass wir eine ausgeglichenere, homogenere Mannschaft haben. Jede vermeintliche 1B-Lösung hat jederzeit das Rüstzeug, auch die 1A-Lösung und sich selbst zum Stammspieler zu machen, zu sein. Und da glaube ich, haben wir einfach eine höhere Leistungsdichte, weil wir vor allem dann im Hinblick auf die zweite Halbzeit, wenn es unsere Wechsel betrifft, einfach für weniger qualitativen Abfall ja sorgen werden, sondern im Gegenteil, wir können nochmal eine Schippe drauflegen. Ich glaube nicht, dass das viele Vereine behaupten können. Und insgesamt, um das nochmal zusammenzufassen, wir werden mit einem verschärften Tempo unterwegs sein. Wir werden mit einer ambitionierteren Haltung unterwegs sein, weil wir jetzt einfach den nächsten Schritt machen wollen, weil wir heiß sind. Und einfach mit der Durchschlagskraft, die noch mehr Körperlichkeit bedeutet. Und ich glaube, dass wir da allerhand zu bieten haben für die Fans und die können sich darauf freuen.
Niklas, vielen Dank. Alles Gute für den Ligastart. Wirklich sehr interessante Einblicke, die du uns heute gegeben hast.
Danke.
Wir werden gespannt alles weiter verfolgen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Jawohl.
Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.